ist eine wissenschaftliche Umrundung der Antarktis und die sind selten, sie sind teuer, sie sind logistische Herausforderungen und auch heute noch nicht ohne Risiken. Als der Seefahrer und Entdecker James Cook sich 1774 in antarktischen Breitengraden befand, schrieb er, ich, dessen Ehrgeiz mich nicht nur weiterführt als irgendein anderer Mann vor mir gewesen ist, sondern, soweit ich es überhaupt für möglich halte, dass der Mensch gehen kann. Seither erfolgten nur rund 15 Antarktis-Umrundungen mit wissenschaftlichem Charakter. Die Antarctic Circumnavigation Expedition des Schweizerischen Polarinstituts in Lausanne ist die erste Umrundung, die zu 100% der Wissenschaft gewidmet ist. Von Biologie über Klimatologie bis zu Ozeanographie werden die Forscher interdisziplinär zusammenarbeiten, worauf diese internationale Expedition des Schweizerischen Polarinstitutes großen Wert legt.
Sie sagen des Schweizer Polarinstitutes. Das wundert mich. Die Schweiz hat doch mit der Antarktis eigentlich ganz wenig zu tun.
Ja, also da gibt es sicher mal eine Affinität. Die Landschaft, die Berge, die Täler sind von Gletschern und Eis für immer geprägt worden. Sie gehören praktisch zur DNS unseres Volkes. Sie sind in unserem kollektiven Gedächtnis. Und wir stehen vor ähnlichen Herausforderungen nun. Die Temperaturen in den Alpen steigen fast so schnell wie in den Polargebieten und viel schneller als im globalen Durchschnitt. Das einzige Positive hier ist, dass der Wein besser wird seit etwa 15 Jahren. Gleichzeitig haben wir eine lange Tradition in Glaziologie, Klimatologie und Umweltforschung. Und wir möchten diese Kenntnisse aus der Alpenforschung in die Polarforschung vermehrt einbringen.
Sie machen das aber nicht alleine. Also die Australier sind beteiligt. Sind da noch andere Länder dran beteiligt?
Ja, es sind über 30 Länder. Australien, Neuseeland, USA, Kanada, lateinamerikanische Länder, zahlreiche Länder aus Europa, also aus Skandinavien, Deutschland, Frankreich, Österreich, Schweiz, Spanien, Russland, dann aber auch Südafrika, Südkorea, Japan und so fort. Also das ist ein sehr breites Teilnehmerfeld.
Und das Schiff, auf dem diese ganze Expedition ist, ist auch ein russisches Schiff?
Ja, es ist das Flaggschiff der Arktisflotte, der wissenschaftlichen Arktisflotte Russlands. Und wir sind erfreut über diese Zusammenarbeit. Das Schiff wird sich übrigens dann nach Hobart begeben. Es wird in Hobart in einem Monat eintreffen und etwa dort 3 Tage weilen. Dann geht es weiter nach Punta Arenas in Chile und dann zurück nach Kapstadt im März.
Und zwischendurch besucht diese Expedition jede Menge Inseln, die der Antarktis vorgelagert sind.
Ja, das sind relativ kurze Aufenthalte. Zu diesen Inseln zählt zum Beispiel Südafrikas Marion Price, Frankreichs Crozet und Kerguelen, Australiens Macquarie, Chiles Diego Ramirez, Großbritanniens South George und South Sandwich und Norwegens Bouvet-Inseln. Eine ganze Anzahl von Inseln.
Und betreten die Forscher dann auch Antarktis selber?
Sie touchieren die Antarktis, aber es geht in erster Linie um diese Umrundung. Das ist, um ein gesamtheitliches Bild zu erhalten für verschiedene Projekte. Und ganz wichtig ist die interdisziplinäre Zusammenarbeit dieser Forscher.
Sie sagten ja schon, dass Captain Cook der Erste war, der da sich die Antarktis mal angeschaut hat. Und inzwischen waren ja seit 100 Jahren noch andere Expeditionen. Was gibt es da eigentlich noch zu lernen in der Antarktis?
Ja, also Cook kam in die Nähe, hat sie nicht gesehen und es wird immer noch gestritten, wer jetzt wirklich um 1820 da die Antarktis gesichtet hat. Er hat Eis gesehen, Eisberg und so fort. Und fast paradox, die Antarktis existierte mindestens 1700 Jahre bevor, als Idee, bevor sie überhaupt entdeckt wurde. Und nun dämmert die Idee, dass sie ein wichtiger Schlüssel für unsere Zukunft ist. Und wir suchen jetzt dringend nach dem Schlüsselloch.
Was spielt denn Australien für eine Rolle bei dieser Expedition?
Also zunächst ist es natürlich ganz wichtig wegen der geografischen Nähe zum benachbarten Südkontinent. Dann auch durch seine Subantarktisinseln. Dann ist Hobart ein ideales Tor zur Antarktis. Dort ist ja die Antarktik Division der australischen Regierung angesiedelt. Und Australien hat ein ganz großes Wissen über die Antarktis. Manchmal kommt es einem vor, dass das Verhältnis zu diesem kalten Kontinent für das warme Australien fast etwas wie Nation Building bildet. Ganz wichtig ist aber hier die direkte Beteiligung an der Expedition. Australien ist mit einem halben Dutzend von Projekten, also es sind insgesamt 22 Projekte, die aus 100 Vorschlägen ausgewählt wurden weltweit, beteiligt und somit auch eigentlich zahlenmäßig die wichtigste Projektpartnerin. Die Projekte Australiens reichen von Planktonforschung, Biodiversität, akustischer Erfassung von Walfischen bis zur Interaktion von Wind, Wellen und Eis. Und es sind eine ganze Reihe von Institutionen beteiligt, die eben neben der Antarctic Division, die Universität Melbourne, die ANU, das Western Australian Museum, die Monash University, die Curtin University und eben Australian Museum in Sydney.
Sie erwähnten die Walfische. Die jungen Leute in diesem Land interessieren sich für Walfische, für die Natur, für den Klimawandel. Interessieren sie sich eigentlich auch für die Antarktis?
Wenn wir über dieses Projekt sprechen, stoßen wir eigentlich auf großes Interesse, spontanes Interesse. Die Tiere sprechen an, wie Sie hier andeuten. Es gibt übrigens, wenn wir von den Walfischen sprechen, ein ganz interessantes Projekt, das gerade von der australischen Seite vorangetrieben wird. Das ist die Sonorität dieser Walfische, über die wir ja jetzt seit kurzem auch immer mehr wissen, dass sie wirklich kommunizieren miteinander. Und das ist die erste Expedition, die über einfach auf der ganzen Umrundung der Antarktis Daten vergleicht, historische Daten, aber auch Sonden oder Mikrofone, die fix angebracht sind. Also wir werden viel mehr über Walfische noch erfahren in Zukunft.
Ja, vielleicht finden wir heraus, dass Walfische auch verschiedene Sprachen sprechen wie Menschen.
Ja, es sieht so aus, nicht nur ihre Töne, sondern auch wie sie aufs Meer klatschen. Also es ist ein ganz interessanter Bereich. Ich möchte hier aber anfügen, eben wenn wir schon von Interesse sprechen, das geht natürlich weiter, die Dimension. Also der südliche Ozean ist der größte Kohlenstoffspeicher unseres Planeten und spielt eine ganz wichtige Rolle zum Verständnis unseres Klimas. Jetzt hat man festgestellt, dass er begonnen hat, weiteres Kohlendioxid zu absorbieren. Das ist also Treibhausgas. Und das hat die Forscher überrascht, die eigentlich eine Saturierung befürchtet hatten. Also das ist eine Überraschung, es gibt aber auch andere. Wir haben ja gerade gehört, dass australische und amerikanische Forscher entdeckt haben, dass der Totten Glacier, der größte Gletscher der Welt, mehr stärker schmilzt als vorgesehen. Also man könnte sagen, dass was der australische Antarktisforscher Douglas Mawson vor 100 Jahren als The House of the Blizzard bezeichnet hatte und was damals dem Basler Xavier Merz das Leben gekostet hat, dass dieser Kontinent noch sehr viele Rätsel aufgibt und faszinierend bleibt.
Diese Expedition, Sie sagten es anfangs, ist so eine Public-Private Partnership. Also es wird nicht nur von der Schweizer Regierung und den australischen Regierungen finanziert, sondern auch von Privatleuten.
Ja, also da gibt es eine ganz interessante Persönlichkeit. Das ist der Gründer und Mitdirektor des Swiss Polar Institute. Das ist Frederik Paulsen. Der ist ein passionierter Polarforscher, Unternehmer, hat Wurzeln in Deutschland, in Schweden, wohnt in der Schweiz. Und von ihm eigentlich ist diese Idee dieser Antarktisumschiffung ausgegangen und auch die Schaffung eines Polarinstitutes, weil er fand, dass die Schweiz, wenn sie sich mehr einbringen möchte in internationale Diskussionen in der Arktis und der Antarktis, dass sie hier besser institutionell abgesichert sein sollte durch ein wissenschaftliches Institut.
Wann ist denn die Expedition abgeschlossen?
Sie endet, wo sie startet, am 19. März nächstes Jahr in Kapstadt. Und Südafrika ist auch beteiligt mit Forschern an diesem Projekt.
Die Ergebnisse dieser Umrundung, wie werden die publiziert? Kann man da eines Tages mal nachlesen, was man da so gefunden hat?
Also das wird sicher nach und nach publiziert werden. Publiziert und vielleicht kann man sie sogar sehen. Also wir wissen zum Beispiel, dass das Antarctic Museum, das eine Sammlung von über 18 Millionen Species hat, also Tieren, interessiert ist an Proben. Das ist nur ein Beispiel, nicht wahr? Publiziert wird es sicher über das Polarinstitut und interessierte Zuhörerinnen oder Zuhörer lade ich ein, sich über den Website dieses Swiss Polar Institute auf dem Laufenden zu halten oder dann direkt dieses zu kontaktieren. Dieses Ziel ist eben gerade, sich an die Öffentlichkeit zu wenden und nicht hier im Elfenbeinturm zu bleiben.
Sehr interessant. Ich bedanke mich vielmals bei Ihnen.
Ja, danke für das Interesse.